Prösterchen.
Prösterchen. Willkommen bei Podcast der Affen, der Filmpodcast, heute mit Tom Kastein.
Und Mario Apfelbaum.
Dankeschön, danke für die Freunde.
Mario, wie geht's heute?
Danke, mir geht's sehr gut. Ich habe eben tatsächlich mal einen kurzen Mittagsschlaf gemacht und dann den Film angeschaut, den du vorgeschlagen hast, den wir heute besprechen werden, weil wir haben zwei wundervolle Filme, die wir zusammen besprechen werden und einen, den du alleine besprechen wirst und ich einfach zwischendurch ein bisschen deiner Stimme lauschen werde.
Oh.
Das sind zwei Filme, die bei Netflix sind. Das ist einmal die Mitchells versus The Machines.
Ja.
Ein Zeichentrickfilm und...
Da muss ich aber sagen, den habe ich nicht geschafft zu schauen.
Oh Gott. Wir sind super vorbereitet.
Genau.
Und den anderen, den du geschaut hast, ist dann und dann die ganze Welt.
Und morgen die ganze Welt.
Und morgen die ganze Welt.
Genau.
Ein Film über eine linksradikale Aktivistin.
Quasi, ja.
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 Und dann haben wir noch den Film A Beautiful Boy.
Nee, A Beautiful Day.
A Beautiful Day.
Oder anders auch genannt, You Were Never Really Here.
Ja.
A Beautiful Day ist der deutsche Titel des Films.
A Beautiful Day?
Ja.
Okay.
Mit Joaquin Phoenix.
Das ist ja im Prinzip ein Film, der sehr artig ist, kann man sagen, von seiner ganzen Machart. Wobei der Trailer was ganz anderes erahnen lässt erstmal.
Ja, ich habe den Trailer, glaube ich, nicht dazu gesehen. Ich kann mich nicht erinnern an den Trailer.
Also wir haben ja auf jeden Fall einen bunten Mix zwischen Familienunterhaltung, zwischen einem sehr dramatischen Auftritt von Joaquin Phoenix und einer deutschen Produktion in einer, was ist das? Das ist auch ein Drama, kann man sagen, oder? Ein Politdrama.
Ja, würde ich so sagen, ja. Ich hätte am Ende auch noch einen wunderbaren französisch-schweizerischen Geheimtipp, über den ich noch kurz sprechen möchte, dann halt, wenn es soweit ist.
Das klingt ungefähr so stark wie das Plakat, was die Bundesregierung zurzeit überall in Berlin aufgehangen hat. Bewerb dich jetzt oder werde Verfassungsschützer. Und dann gibt es so ein Bild, was so aussieht wie CSI Miami. Und man denkt so, wow, wenn ich Verfassungsschützer werde, dann steht mir die große Spionage und... ich weiß nicht, Agentenzukunft bevor. So ungefähr, das impliziert zumindest das Plakat.
Habe ich gar nicht gesehen. Muss ich nicht recht sein, um beim Verfassungsschutz zu arbeiten?
Ich glaube, dass das...
Ist das nicht mehr so?
Nee, das kommt im Zuge des Verfassungsschutzes. Also es ist ja so, dass die immer in diese Parteien mit einschleusen oder in diese ganzen Gruppierungen und dann werden die halt Teil irgendwann davon.
Wahrscheinlich.
Oder ist es so, dass sie einen abwerben? Dass sie hingehen und sagen, wenn du schon rechts bist und total gut vernetzt, dann hast du nicht Lust, für den Verfassungsschutz zu arbeiten, anstatt in den Knast zu wandern.
Also ich kann nur sagen, dass Hans-Georg Maaßen, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, der jahrelang Präsident des deutschen Verfassungsschutzes war.
Der bildet jetzt gerade das wundervolle Trio mit Merz und Laschet, was die CDU zum erfolgreichen Bundeskanzler Wahlkampf,
ja, der
zum
wird jetzt,
Bundeswahlkampf.
Der soll jetzt in Thüringen für die CDU halt ist er mit nominiert worden. Und wenn du dir mal einfach nur mal seinen Twitter-Account anschaust, dann packst du dir an den Kopf, dass du denkst, dieser Mann war jahrelang für den Schutz der Verfassung zuständig in Deutschland. Das ist ein Hohn gegen allen lebenden Deutschen, die hier nach der Verfassung leben wollen. Das ist eine ganz üble Type. So, jetzt habe ich es nochmal gegeben jetzt.
Und damit sind wir auch schon beim ersten Film.
Da sind wir schon beim ersten Film. Das wird nämlich direkt politisch dann, ja.
Ja.
Genau.
Und morgen die ganze Welt?
Richtig. Und morgen die ganze Welt ist ein Film von Julia von Heinz, die auch ein bisschen dann ihre eigenen Erlebnisse verarbeitet quasi. Die auch das Drehbuch hat sie zusammen geschrieben mit ihrem Mann, die beide dann auch quasi aus der Szene damals stammen. Und in dem Film geht es halt um Luisa, die ist eine 20-jährige Jurastudentin, ganz frisch, und die zieht jetzt quasi in so ein Antifa-Haus ein, also wo sie alle gemeinschaftlich leben, und dann dort geht man halt zu Demos und blockiert dann so eine quasi so eine Partei, die natürlich nur rein zufällig so aussieht wie die AfD, und Schritt für Schritt radikalisiert sie sich dann halt. Und es geht dann halt zum Ende dann auch wirklich die Frage, wie weit ist man bereit zu gehen, um halt dann auch quasi den Faschisten keine Chance zu lassen.
Genau, also dem Kampf gegen die Nazis ist dieser Film gewidmet. Und man kann ja schon sehen, bereits in den ersten Bildern, die ich mir jetzt soweit angeschaut habe, dass sie dann auch immer wieder in die Situation kommt, dass sie sich nicht ganz sicher ist, ob das jetzt noch okay ist oder nicht. Wie weit ist es, kann man politisch überhaupt was bewegen, wenn man nicht radikal unterwegs ist und möglicherweise dem Gegner, in dem Fall den Nazis, wehtut? Ne? Also indem man...
Nazis kloppen.
Wie bitte?
Nazis kloppen.
Ja, genau, Nazis kloppen. Genau. Ne?
Und was das überhaupt für einen Sinn ergibt, quasi.
Ja, und ob man damit nicht, und das ist ja, glaube ich, die ganz entscheidende Frage, am Ende genauso schlimm ist. Ne? Also, dass man ja, sich genauso angreifbar macht, das ist ja sowieso klar, aber dass man eben eine Grenze überschreitet und damit nicht mehr sich in einem Raum bewegt, wo andere Leute das unterstützen können. Kann man das so sagen?
Naja, also der Film hat verschiedene, also er hat auf nicht wirklich eine Antwort auf alles. Er stellt sehr viele verschiedene Fragen, zeigt verschiedene Seiten davon. Es gibt natürlich Leute, die das ein bisschen radikaler haben wollen, und es gibt Leute, die geht das, denen ist das ganz klar, dass Gewalt gegen Menschen halt keine Probleme löst.
Was ja auch so ist.
Was ich auch so ist, ja genau, Gewalt erzeugt Gegengewalt, so wie die Ärzte schon damals gesungen haben.
Ja, wo man auch sagen muss, also ich glaube, dass grundsätzlich, ich finde das ja auch gerade ganz interessant, wenn man politisch beobachtet, wie zum Beispiel in Amerika jetzt versucht wird, so ein bisschen sich weg von den Waffen zu bewegen. Ich weiß nicht genau, wie weit sie das im Endeffekt durchziehen werden, aber das ist einfach ein gutes Signal und ist ja auch ein diskussionswürdiges Thema, was hier in Deutschland auch immer wieder an der Tagesordnung ist, dass die Polizei in vielen Situationen kaum Spielraum hat, überhaupt gewalttätig gegen Leute vorzugehen, was ich für sehr gut heiße. Ja, also dass es eben sehr lange dauert, bis man überhaupt hierzulande eine Waffe zieht.
Ja, ja.
Und das ist natürlich immer so ein bisschen Diskussion, also zu Hause habe ich die Diskussion auch mal gehabt und da heißt es mittlerweile, also jeder braucht eine Waffe, um sich zu beschützen. Und ich sage so, wo sind wir jetzt hier gelandet? Also das ist krass, ja. Also,
ja, also, ich meine, die Gewalt hier in dem Land ist natürlich überbordend und so.
Also, ja, natürlich, also klar. Es ist immer eine Situation, die man dann erlebt, wenn dann meine Mutter erzählt, dass bei den Nachbarn überall jetzt schon eingeklaut worden ist, dann fängt man erstmal an, sich zu barrikadieren und baut spezielle Fenster ein. Da denkst du schon, okay, wow, ja. So weit ist jetzt schon gekommen und das nächste sind sie im Schützenverein und sehen darin auch eine totale Legitimation, das zu tun, um sich selber dann in Notsituationen, die ich einfach nicht sehe, aber dann zu beschützen. Und das ist, finde ich, ja, etwas, was in dem Film ja auch thematisiert wird, ne? Also wie weit gehst du, um entsprechend deinem vermeintlichen Gegner, der eigentlich auch erstmal in erster Linie harmlos demonstriert, das ist ja das, was zumindest dargestellt wird, trotzdem irgendwie dann zurechtstutzen willst, wenn es dann soweit ist, ne?
Ja, also es geht natürlich darum auch, dass der Film eröffnet mit dem Satz aus der Verfassung, dass Deutschland halt ein freies und soziales Land ist. Und wenn es Kräfte gibt, die dagegen arbeiten, dass man auch das quasi bekämpfen darf. In einer Art und Weise. Steht nicht drin, wie, aber dass man halt dagegen arbeiten darf. In der Story nachher kommen auch noch ein paar Ereignisse, die das Ganze ein bisschen größer machen lassen.
Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen. Man kann ja ein bisschen spoilern, ohne das Ende zu verraten.
Naja, also unsere Hauptdarstellerin Luisa, die geht dann halt irgendwann auf eine Demo und dort wird sie gerade so ein bisschen, also eine Freundin von ihr wird attackiert von halt einem Nazi quasi und der verliert sein Handy und das klaut sie dann und rennt halt weg und dort wird sie halt aber noch von dem Nazi aufgeholt und dann wird sie noch kurz halt begrapscht dabei, dann kommt ihr jemand zur Hilfe und dann haben sie beide jetzt dieses Handy von den Nazis und dann können sie es dann knacken und dann erleben, können sie dann auch weitere Daten einsehen. Zu wissen zum Beispiel, dass irgendwann an dem Tag ein besorgter Bürgerauflauf ist in einer kleinen Stadt und dort machen die einen Hinterhalt und können dann machen die ganzen Autos von denen kaputt und greifen nachher auch dann körperlich an. Und mit diesem Handy haben die halt weitere Daten und suchen dann weiter und finden noch schlimmere Sachen und finden einen alten Nazi, der sich jetzt wieder neu aktualisiert hat mit den neuen Rechten quasi. Und das baut sich mal weiter auf. Und zwischendurch ist dann aber auch noch so eine total nicht wirklich storydienliche Liebesbeziehung dazwischen, wo man manchmal so denkt, oh, okay, sie wird dann weiter nur weiter aggressiv, nur weil so ein Love Interest dahinter ist. Das ist so ein bisschen komisch.
Liebe macht er halt eben auch aggressiv. So nach
ja, dem ich meine, das kommt ja, wie gesagt, auch von der Hauptdarstellerin aus ihrem eigenen Leben. Hauptdarstellerin, von der Regisseurin. Ja.
Was sind so die Fragen, die aufgeworfen werden in dem Film?
Naja, die meiste Frage ist, wie weit darf ich gehen? Wie weit soll ich gehen, wenn ich sehe, dass die Freiheit und das soziale Leben hier gefährdet ist?
Was würdest du für dich selber sagen? Also, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, gerade jetzt hier in Friedrichshain, ist es ja schon häufiger vorgekommen, dass auch bei den Autonomen dann mal gerne ein Auto angezündet worden ist, um klare Kante gegen den Kapitalismus zu zeigen, wo dann Leute, oder gerade in Hamburg war es ja auch ganz extrem, als der schwarze Block dort aufgelaufen ist und die halbe Innenstadt verwüstet haben. Das ist natürlich so ein Punkt, wo jetzt der normale Bürger sagt, warum müssen wir jetzt darunter leiden, nur weil ihr hier eure...
Ja, aber das geht dann natürlich dann auch, das ist dann auch Autos verbrennen oder nicht, ist halt ein bisschen scheiße. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite verkaufen die Leute Waffen nach Saudi-Arabien. So, und darüber gibt es halt keine Proteste. Und darüber wird dann halt nicht aufgeregt, außer halt von den Leuten, wirklich.
Das heißt, du meinst, es ist schon irgendwie okay?
Nein, ich meine es nicht, ich sage nicht, dass es okay ist, aber andererseits würden wir auch nicht drüber reden, oder?
Aber du meinst, dass wenn man friedliche Demonstrationen machen würde, wie zum Beispiel Fridays for Future, die jetzt auch einfach kontinuierlich friedlich demonstriert haben, haben wir jetzt auch einen Punkt gemacht. Kann man ja tatsächlich so sagen.
Ja, ja.
Haben es geschafft, dass eine Gesetzesänderung ja, passieren muss im Kampf gegen den Klimawandel und das rein durch friedliche Demonstrationszüge. Und warum?
Ja, noch. Also du hast ja auf jeden Fall noch die friedlichen Demonstrationszüge. Du hast ja schon auch die eine Stufe, die höher geht, weitergeht mit Extinction Rebellion, die dann auch schon ein bisschen aggressiver an die ganze Sache rangeht. Und es wird, wenn sich nichts tut, wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch aggressiver werden.
Okay, du meinst also Extinction Rebellion habe ich jetzt nicht in irgendeiner Form als aggressiv in Erinnerung oder dass die irgendwelche...
Ich sage aggressiver als Fridays for Future.
Naja gut, aber es gibt ja schon einen Riesenunterschied, ob jetzt Leute Autos abfackeln und Fensterscheiben oder Schaufensterscheiben einschlagen,
ja,
und
sicher.
Straßenbarrikaden aufbauen und sich mit der Polizei anlegen oder ob man die Straße sperrt und sagt, okay, wir machen jetzt hier erstmal die Straße dicht nach dem Motto, dann seht ihr einfach mal, wie Demonstration funktioniert, friedlich, ohne dass hier jemand zu Schaden kommt, aber mit einer großen Aufmerksamkeit.
Ja.
Was antwortet denn der Film darauf?
Ich sage, der Film hat keine Antworten darauf.
Okay.
Der Film ist hat viele Seiten, die darauf gefragt werden, auf dieses Thema, aber hat natürlich auch wirklich keine Antworten darauf, weil es auch ein bisschen ein komplexes Thema ist. Wobei es am Ende aber schon ein bisschen auch so ein, ist natürlich auch von der linken Seite, also leicht linken Seite gefilmt und gedacht, klar. Man sollte auch nicht unbedingt wirklich zu viel Verständnis für die andere Seite haben. Aber
wenn man sich in diese Richtung mal ein bisschen über die Rechte informieren will, die neue Rechte, gibt es tatsächlich ziemlich interessante Dokumentationen. Müsste ich gleich nochmal nachschauen. Es gab eine, die dieses ganze Netzwerk der neuen Rechten so ein bisschen aufgedröselt hat. In der Mitte ist ja dieser Kubitschek, der das ja in seinem Haus mehr oder weniger leitet, von dort aus das Ganze so ein bisschen koordiniert, selber ja parteienlos ist und die ganzen Lieder, ob in Österreich oder Deutschland, immer über ihn so ein bisschen laufen und sich steuern lassen. Und das ist schon faszinierend, wie der dann auch Anschluss finden an die AfD und dort, ohne wirklich Teil von der Partei zu sein, bei den Demonstrationszügen dabei sind und so gerade den rechten radikalen Flügel immer weiter stärken. Na, und das sieht man ja auch, dass das jetzt über lange Zeit hinweg sehr gut funktioniert hat und dort entsprechend sich der radikale Flügel auch durchgesetzt hat in der Partei. Ne? Also ja. Wenn man sich da ein bisschen mit, ich glaube, es war eine Dokumentation vom Norddeutschen Rundfunk. Aber ich kann es ja mal genau ausschauen. Ja, okay. Dann vielleicht mal ein Film, den wir beide gesehen haben.
Ja. You Were Never Really Here.
Mit Joaquin Phoenix. Also ich will einmal ganz kurz zu dem Trailer sagen, da sieht es ja wirklich so aus, als wenn er so ein bisschen der Lone Survivor wäre, der jetzt mal aufräumt und radikal durchgreift, in einer relativ actionartigen Manier so einen Feldzug gegen so ein Haus, wo ganz schlimme Dinge passieren und da endlich mal durchgreift. So sieht das im Trailer aus. Und im Film findet man ja schon eine ähnliche Geschichte, aber die Aufmachung ist dann doch eine ganz andere. Wie gefiel dir denn der Film? Was fandest du besonders gut? Wie fandst du ihn?
Also mir gefällt der Film sehr. Okay. Es ist halt ein Film, der fast komplett, also die Story wird halt fast komplett ohne Dialoge wiedergegeben. Also es passiert halt sehr viel zwischen einzelnen Bildern und der Rest passiert dann quasi in deinem Kopf. Also weißt du, es ist halt
Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, worum es in dem Film geht, damit man.
Na, es geht, Joaquin Phoenix ist halt quasi eine Art, Art Detektiv, der spezialisiert ist, vermisste Mädchen zu finden. Und er bekommt dann halt einen Auftrag, der ihn aber auch quasi in gewisser Art in so eine Art Verschwörung mit reintreibt, wo dann auch schon Politiker dann dahinter sind und auch halt so viele pädophilen Ringen dahinter. Also es ist sehr, sehr dunkel. Geht in sehr dunkle Ecken. Das ist mit sehr, wie soll ich sagen, ist es nihilistisch in gewisser Art und Weise? Wahrscheinlich. Er selber ist auch quasi, PTSD, kommt halt irgendwie aus dem Kriegsgebiet, was dann auch einfach nicht erzählt wird, so, sondern du hast dann auch so Bilder, die das alles suggerieren und du kannst das dann alles davon abziehen und das ist halt wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das hat wirklich, dauert auch gar nicht so lange, ich glaube 90 Minuten oder so, aber die Art und Weise, wie die Bilder da zusammengesetzt werden und die Story halt nur quasi über die Bilder funktioniert, ist top.
Ich muss halt sagen, ich hatte so ein bisschen die Vorstellung, dass das so eine Art Equalizer
Aufruhr. Das ist ja ganz und gar nicht.
Denzel Washington, genau, das ist, aber das war so ein bisschen das Gefühl, was ich hatte, nachdem ich den Trailer gesehen habe.
Ja.
Und es ist natürlich immer so eine Sache, mit was für einer Einstellung man in einen Film reingeht, finde ich persönlich. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du bekommst jetzt gleich hier einen kleinen Actionfilm geliefert, der vielleicht ein bisschen mehr tief hat als The Equalizer, wobei ich den ersten tatsächlich gut fand, dann war das natürlich ein Film, der mich sehr überrascht hat und mit dem ich mich nicht ganz wohl gefühlt habe, weil der in seiner Aufmachung, dadurch, dass du sagst, wenig Worte, was ja grundsätzlich nicht schlimm ist, man schon sehr drin sein muss in dem Film und sich sehr davon mitziehen lassen muss. Und das hat bei mir nicht ganz funktioniert. Und ich glaube, wenn das nicht funktioniert, wenn du nicht von diesem Film mit reingezogen wirst, dann kann der extreme Strecken haben. Dann kann der manchmal so ein bisschen langatmig wirken und ja, mich hat er halt zwischendrin einfach verloren. Das war so ein bisschen das Problem. Warum hat er dich so gepackt? Also warum warst du, sagst du, der war so gut? Warum konntest du dem Film so gut folgen?
Weil ich das alles top gemacht fand. Also wie ich schon gesagt habe, es ist halt, du musst halt aufpassen, um der Story zu folgen, weil die halt nichts erzählt wird. Und weil du halt die ganze Zeit immer, also es kommen Bilder auf, die dann erstmal da sind und denkst, ah, okay. Und dann auf einmal kommt das Bild nochmal wieder, aber dann macht es auf einmal einen ganz anderen Sinn, weil dazwischen irgendwas passiert ist. Weißt du, es passiert alles irgendwie, es wird alles so gut erzählt, nur durch Show, Don't Tell. Ich weiß nicht, wie viele Sachen Dialog es da gibt überhaupt von Joaquin Phoenix. Auch finde ich die Gewalt in dem Film ziemlich gut dargestellt, weil es ziemlich wehtut. Also jeder Punch und jeder Schlag mit dem Hammer, der da vonstatten geht, ist schmerzhaft und ist brutal.
Ich wollte nicht unterbrechen.
Ja, ist gut. Also klar kann das Leute abschrecken, weil das halt so brutal ist, aber ich habe sowas auch ganz gerne, wenn Gewalt wirklich auch wehtut. Weil Gewalt ist natürlich oft ein Mittel halt, dass es dann zu Comedy-Aspekt oder grotesk wird, wie im Tarantino-Film oder so. Weißt du, dann ist Gewalt halt Fun, auf einer gewissen Art und Weise. Hier ist Gewalt schmerzhaft und auch wirklich ein Schlag ins Gesicht, dann fängt der andere an, sich zu übergeben, also quasi. Aber es passt halt alles natürlich zu diesem sehr, sehr moody, Hopeless Cinema, was da so stattfindet. Das ist so ein bisschen auch wie auf dem Poster draufsteht, ist schon ein bisschen wie in gewisser Art und Weise Taxi Driver, wo einer auch wirklich vonstatten geht gegen den Schmutz dieser Straßen.
Ja, ich fand das mit dem Moody, ich glaube, das umschreibt es ganz richtig. Es hat so einen sehr depressiven Charakter, der während des Films immer mehr sich auflädt und entlädt in eben diesen brutalen Szenen. Und da kommt dann irgendwie so viel negative Energie zusammen, die dann auch zu verarbeiten und da dann irgendwie dran zu bleiben, das fand ich irgendwie sehr schwer. Aber ich gebe dir recht, also vielleicht ist es auch eben genau das Konzept des Films, ne? Dass ja. der eben so aufreibend und so schwierig ist, auch zu schauen, um diese Thematik so richtig aufzuarbeiten. Vielleicht ist es
ja.
genau das.
Also die Regisseurin Lynn Ramsey hat ja auch, die früheren Filme sind ja auch schon alles ein bisschen so in der Art und Weise. Ich weiß nicht, ob du kennst We Need to Talk About Kevin mit Tilda Swinton. Und dort hat Tilda Swinton halt zusammen mit ihrem Mann und die haben halt zwei Kinder. Und Kevin ist halt einfach ein Psychopath. Er hat eine liebevolle Kindheit bekommen, aber er hasst seine Mutter. So, und es ist halt alles, also mit dem Vater hat er keine Probleme, aber mit der Mutter hasst er sie. Und die beiden versuchen, also sie versteht es nicht und der Junge ist halt immer noch böse zu ihr die ganze Zeit, also auch wirklich böse. Und hat auch einen Pfeil und Bogen und trifft dort auch mal, trifft man seine Schwester, nur um seine Mutter zu ärgern und all sowas. Das ist halt wirklich dark. Aber das ist halt wunderbar umgesetzt. Ich würde sagen, dass es teilweise so, wie es gefilmt ist und erzählt wird, ist es schon poetisch. Eine Art und Weise. Weil du halt diese, wie ich schon gesagt habe, diese Juxtaposition zwischen diesen ganzen Bildern, die da auftaucht und du alles selber, also Billy Wilder, ein guter Regisseur, hat mal gesagt, als Regisseur musst du 2 und 2 zusammenzählen, aber das Publikum muss 4 sagen. Und das passiert bei ihren Filmen.
Wow. Wow. I'm impressed. Sehr schöner Satz.
Ja, genau.
Also man muss ja schon sagen, dass die Bilder, die Art und Weise, wie das gedreht worden ist, sehr eindrucksvoll ist. Ne? Also eine sehr schöne Lichtsetzung auch. Man guckt sich diese Bilder tatsächlich die ganze Zeit sehr interessiert an, sucht dann auch so ein bisschen in den Bildern herum, schaut dann wirklich jede einzelne Geste zu erkennen. Gerade bei diesem sehr emotionslosen Gesicht von Joaquin Phoenix, was ja sich dann im Laufe des Films dann auch nur minimal verändert. Ne? Es ist ja schon sehr düster, eben wegen seiner Vergangenheit und
ja, es ist halt also total hopeless. Halt. Ja.
Hopeless.
Depressiv. Hopeless. Also, ja. Also innerlich halt emotionslos, genau.
Ja, und verändert sich aber im Film. Und ich glaube, dadurch, dass das so kaum Bewegung im Gesicht ist und dann plötzlich, also es gibt ja so Menschen, ich kenne das auch in meinem Umfeld, die tatsächlich relativ wenig lachen. Ja, es gibt einfach so Leute, die sind, das ist auch so ihre Art, die sind relativ viel ernst, haben trotzdem so einen gewissen Galgenhumor, ja, hauen auch gerne mal Sprüche raus. Das heißt nicht, dass sie unlustige Menschen sind, ja, aber wenn dann ein Moment kommt, wo sie dann plötzlich anfangen zu lachen, dann hat das so eine extreme Wirkung, ja, weil das ist so ein selten, es gibt ja Menschen, die extrem viel lachen und dann hat das so ein, es ist gar nichts Besonderes mehr. Und das ist auch so ein bisschen in dem Film, dadurch, dass er so wenig Regung zeigt und wenn dann plötzlich mal Regung passiert, dann nimmt man die so extrem wahr. Und das ist natürlich wundervoll inszeniert, also das muss man schon sagen.
Ja, und das hat mich, also die ganze Inszenierung hat mich halt gepackt in der Art und Weise, weil ich war von Anfang an dabei. Und war drin. Ich fand den Soundtrack auch ziemlich gut. Von Johnny Greenwood von Radiohead, der immer sehr geil also experimentelle Soundtracks immer dahin zaubert, quasi.
Was gibt es noch so für Filme, wo er schon als.
Zum Beispiel There Will Be Blood. Ist auch von mir. Arbeitet viel mit Paul Thomas Anderson zusammen. Und Paul Thomas Anderson arbeitet viel mit Radiohead zusammen in letzter Zeit.
Ist es dann auch so, dass die ganze Band dann ein bisschen mitwirkt oder ist doch eher wirklich Einzelprojekte? Ja?
Dann nur Einzelprojekte, genau. Tom York, der Sänger von Radiohead, macht ja auch inzwischen eigene Soundtracks wie zu Suspiria.
Ja. Es ist vermutlich auch so eine gewisse, so ein Traum, den man als Künstler hat, irgendwann mal einen Soundtrack zu machen.
Also
Elton John hat ja schon ganze Soundtracks komponiert. wo man denkt, wow, okay, das hätte man jetzt von so einem Musiker erstmal nicht erwartet. Klar, ist ein großartiger Popmusiker, aber dass er dann Orchesterkonzerte organisiert als Soundtrack und sowas, ich glaube, das ist schon...
Das hat dann aber, wir reden jetzt über Herr der Löwen. König der Löwen, ne?
Nee, ich tatsächlich noch was anderes gehabt im Kopf, aber mir fällt es gleich noch ein, wo Elton John auch als Komponist dabei war. Aber ist er auch der König der Löwen?
Naja, also das ist ja eigentlich Hans Zimmer und Elton John hat die Songs mit dazu gesteuert. Aber die orchestrale Komposition kommt dann alles von Hans Zimmer.
Nee, ich meinte, dass ich irgendwas anderes, wo er komplett alleine dran war. Aber okay. Das ist ein bisschen, wenn man hier so mal kurz einen Einwurf machen will, wo man denkt, ich habe da vor kurzem was gelesen. Ja. Das heißt, ich habe irgendeinen Soundtrack benutzt und da war tatsächlich Elton John drin. Aber ich weiß leider nicht mehr den Filmtitel. Das ist immer schwierig. Sehr häufig so.
Ja, viele kommen ja aus Bands. Ich meine, jetzt wieder mal Trent Reznor, Atticus Ross, den Oscar gewonnen haben, wieder mal. Die waren vorher bei Nine Inch Nails. Heutzutage haben Bands und Musiker auch viel häufiger machen die Soundtracks. Also da gibt es so einige.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Konzept, dass Hollywood sagt, wir holen uns richtig erfolgreiche Musiker rein, die einen gewissen Showcharakter dann auch mitbringen und ein gewisses Publikum möglicherweise mit anziehen könnten?
Ich würde nicht sagen unbedingt, dass sie sich erfolgreiche holen. Die holen sich aber zumindest welche, die einen Sound haben und wenn sie dann für ihre Indie-Projekte was anderes brauchen als immer diese großen orchestralen Sachen halt, dann kriegst du natürlich auch mit solchen Bands halt zusammen. Oder Musikern, Musikerinnen. Ja. Kommt immer ganz drauf an.
Okay, also für dich auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Wo kann man den Film schauen?
Auf Netflix ist er zurzeit. Genau, und wenn ihr noch dabei seid, könnt ihr auch gerne die anderen Sachen von Lynn Ramsey gucken, wie We Need to Talk About Kevin zum Beispiel.
Ist auch da. Gibt es irgendwo hier Licht in diesem Raum? Es ist unfassbar. Wir haben jetzt, wir nehmen gerade auf, wir haben 16.18 Uhr und es ist dunkel hier in dem Zimmer.
Weil draußen wahrscheinlich wieder das nächste Gewitter ansteht.
Ja, es ist unfassbar. Ich habe kurz dieses Sonnenloch genutzt, um im Roller hier hinzukommen.
Ja.
Es ist so ein Tag, wo man einfach gerne im Bett verbringt und Filme schaut. Und da ich ziemlich viel gearbeitet habe, habe ich heute einen halben Tag freigenommen und mir die Zeit genommen, diese sehr unterhaltsame Sony Animation Produktion zu schauen, die du mir empfohlen hattest oder vorgeschlagen hattest zu schauen. Schade, ja, dass du sie nicht gesehen hast. Ich hätte gerne deine Meinung dazu gewusst. Ja. Vielleicht besprechen wir das einfach nächstes Mal dann, wenn wir beide den gesehen haben. Also wir können ja mal kurz anteasen. Es ist The Mitchells vs. The Machines, ein Animationsprojekt von Sony, was gerade bei Netflix zu sehen ist. Und es geht um eine Familie, eine sehr chaotische Familie, zwei Kinder, Tochter und Sohn. Tochter jetzt gerade auf dem Weg zum Filmcollege. Und es verliert sich so ein bisschen die Bindung zwischen dem Vater und der Tochter, die früher mal so richtig Best Friends waren. Und das ist so grundsätzlich das Thema des Films. Also es geht ganz viel um Familie und die Besonderheit von Familie und dass man ganz häufig so ein bisschen vergisst, wen man da eigentlich hat und was eigentlich zwischenmenschliches oder was einfach so Beziehungen ausmachen, dass man einfach viel dafür arbeiten muss, aber das, was man dann zurückbekommt, doch das Wichtigste und Schönste im Leben ist. So, ich glaube, das kann man so ein bisschen als pathetische Grundmessage ausdrücken.
Ja.
Und um das alles so ein bisschen aufzuarbeiten, muss es natürlich ein großes Feindbild geben und das ist die böse Handy-Technologie, die ein Erfinder auf sein Handy gespielt hat. Pal heißt die, P-A-L, also wie so der Freund Pal. Und er hat einen Handy-Algorithmus entwickelt, der eigentlich in allem drin ist, der in sämtlichen Geräten, Autos etc. funktioniert. Und
ja, klingt schon wie der Plot von Terminator Genesis.
Ja, genau so ist es, ja. Zwischendurch kommt auch mal kurz Schwanold Adenegger.
Schwanold Adenegger.
Und dann stellt er aber ein neues Produkt vor, und zwar diesen Roboter. Und das Handy schmeißt er in die Ecke. Und das Handy ist plötzlich extrem böse und verärgert und fühlt sich verletzt und übernimmt dann die Kontrolle über diese ganze Roboterarmee und will halt die Menschheit auslöschen. Und die einzigen, die diese Roboterarmee noch stoppen können, ist diese unfassbar chaotische und freilebige Familie. Und dann entsteht natürlich der große Fight der Welten. Und das ist eigentlich die Geschichte. Na, also die eine Familie sind die letzten Human Heroes, die noch entsprechend die Roboter davor aufhalten können, die gesamte Menschheit einfach auszulöschen. That's it. That's the plot.
Ja.
Und ich fand die Story teilweise sehr, sehr gut aufgearbeitet. Es hatte so ein bisschen, die haben innerhalb dieser Comic-Verfilmung, innerhalb dieser Animation haben sie Comic-Art verwendet. Also das heißt, du hast wenn dann zum Beispiel ihr ein Licht aufgeht, hat sie plötzlich dann so eine gezeichnete Glühbirne, die neben ihr erscheint. Mhm. Ja, also was kennt man normalerweise aus Realfilmen, um das Ganze dann noch so ein bisschen arty zu machen. Das aber jetzt in einem Animationsfilm fand ich tatsächlich eine sehr, sehr cooler Gedanke. Also man kennt das aus Independent-Produktionen, wo sie ist ein Filmliebhaber und produziert die ganze Zeit ihre eigenen Filme, so ein typisches Filmelement, was man aus Independent-Filmen kennt, ne? Dass dann zu Hause im Kinderzimmer immer eigene kleine Filme gemacht werden und auf einer Videokamera und mit Puppen etc.
Ja.
Und mit Stop-Trick und ich weiß nicht was alles. Und das haben sie auch in diesem Animationsfilm genauso aufgemacht. Und das fand ich erstmal ein sehr cooles Element, was ich so noch nicht gesehen habe. Darüber hinaus war es so, dass sie einfach sämtliche Regeln, die einen Film normalerweise befolgen müsste, gebrochen haben. Also es gab dann teilweise einfach ganz viele unlogische Handlungsstränge, die den Film aber sehr besonders gemacht haben. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, weil du ihn noch nicht gesehen hast und naja, vielleicht der eine oder andere, der uns hört, auch noch nicht gesehen hat. Und ich habe tatsächlich so gegen letzte Drittel des Films im Bett gelegen und geweint und gelacht gleichzeitig. Das ist mir lange nicht mehr passiert. Ich dachte, okay, oh Gott, was ist los mit mir? Was passiert gerade mit mir? Ich wusste nicht, wie mir geschieht. Ich war wirklich emotional ergriffen, weil es war gerade irgendwie so ein cheesy Moment und ich habe angefangen zu weinen und plötzlich war es super witzig, komplett absurde Szenerie und ich konnte nicht mehr vor Lachen und ich geweint und gelacht gleichzeitig und dachte mir, okay, wow, das hat ein Film lange nicht mehr geschafft.
Wow, das klingt sehr gut.
Genau.
Alles in der Art und Weise.
Das mittlere Drittel hat so ein bisschen zu wünschen übrig gelassen, da dachte ich mir so zwischenzeitlich, okay, ich weiß gar nicht, ob ich den weiterschauen will, aber gerade zum Ende hin überrascht der Film mit ganz vielen besonderen, nicht wirklichen Twists, aber so spontanen Ideen, wie man sie aus einem Rick and Morty oder Family Guy-artigen Ding kennt. Sondern was, doesn't make sense, aber ist egal, komm, wir machen das einfach. Und das fand ich sehr schön.
Das heißt da also wieder einmal, Geduld zahlt sich ja aus. Weil du gesagt hast, das mittlere Drittel, da wolltest du schon fast ausschalten. Und ja, zum Ende hin lachst du und weinst du zusammen?
Ja. Also auf jeden Fall Geduld bewahren. Der Film hat auch so ein Zwischenende, wo man denkt, okay, hier könnte jeder normale Film jetzt enden. Und das tut der Film aber nicht. Und das ist dann, wenn es plötzlich richtig losgeht. Das fand ich ganz gut.
Okay.
Ich war auch ein bisschen müde. Ich habe dann zwischendurch ein bisschen geschlafen, habe dann weitergeschaut und dann war der Film besser. Aber ich hab den Film gestoppt, das muss man dazu sagen.
Ja. Okay, gut.
Ja, aber tatsächlich überrascht. Ich muss sagen, ich bin jemand, der sehr gerne Animationsfilme schaut und habe mich die ganze Zeit gefragt, diese Aufmachung des Films, das ist ja so eine spezielle Animation, die sehr menschlich wirkt. Na, also die Charaktere, ich habe die ganze Zeit geschaut und zwar muss ich dir... Oh Gott, es ist Gewitter. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das da draußen schaut. Aber das Witzige ist, der Vater, der Daddy, der mit seinem Schnurrbart und seiner Brille und seinem Vollbart aussieht wie ein Freund von mir.
Ja, jetzt, wo du es mir zeigst, gewisse Ähnlichkeit ist dabei.
Lieber Grüß an Torben. Und okay, in diesem Sinne, das muss ich gleich mal. Und ich fand das sehr faszinierend. Also diese Charaktere hatten eine unfassbare Menschlichkeit, was ja immer wieder auch bei uns schon ein Thema war. Ne? Was macht besondere Animationsfilme aus? Warum funktionieren zum Beispiel diese neuen, meines Erachtens oder unseres Erachtens, warum funktionieren diese neuen Disney-Produktionen von Jungle Book etc. oder König der Löwen nicht so gut wie die alten, weil sie halt eben an Menschlichkeit verlieren in diesen Animationen.
Ja, also an Ausdruck verlieren. Genau. Weil du kannst halt, wenn du halt etwas realitätsnah machen willst, gerade wenn du halt sprechende Löwen hast oder sowas, dann fehlt dir Ausdruck, dann fehlt dir ein künstlerisches Mittel, um sowas zu überzeichnen, um halt wirklich die Freiheiten, die du halt mit Animation hast, du hast ja wirklich, kannst ja Unmengen dann an da noch mit reintun halt.
Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was, ich bin ein riesen Rick and Morty-Fan, muss ich sagen, hier an dieser Stelle, was diese Serie zum Beispiel ausmacht, ist, dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind und diese Fantasie keine logischen Grenzen hat, sondern es kann immer noch krasser und noch krasser und noch abstruser werden. Und das ist in diesem Film eben auch der Fall. Und das finde ich gut. Also das ist ein Grund, weshalb ich mir so einen Film anschaue, weil ich eben keine Grenzen haben möchte, sondern es muss alles möglich sein.
Ja. Ja, und das kann man mit Animation natürlich viel weitermachen, weil du halt auch quasi diese Realität akzeptierst, so ein bisschen mehr, dass du es halt wirklich over the top gehen kannst.
Ja. Was natürlich in dem Film eine Grundfrage ist und ein Grundkampf, dieser Kampf gegen die Handys, gegen die Technologie, die in unserem Leben Einhalt bietet und uns übernimmt. Mhm. Und dementsprechend auch bei Familienessen, was man auch im Trailer schon sieht, ein großes Problem ist. Also es gibt so eine Situation, der Vater kommt nach Hause. Ich muss übrigens sagen, was ich stark finde bei dem Trailer und bei dem Film, die Trailer-Szenen spielen sich innerhalb der ersten paar Minuten ab. Das finde ich immer gut. Das ist immer ein gutes Zeichen für einen Film.
Ja, das ist auch ein guter gemachter Trailer dann. Also ja. Zu viele Trailer verraten zu viel am Ende.
Ja. Ja, auf jeden Fall gibt es so eine Situation, Daddy kommt nach Hause und setzt sich an den Tisch und alle sind gerade an ihren Handys und iPads. Und er sagt so, ey, wir machen jetzt was ganz Abgefliegtes. Das ist das letzte Abendessen, was wir zusammen haben. Und jeder legt jetzt mal für 10 Sekunden das Handy weg und wir schauen uns alle an. Und das ist sehr witzig, muss ich sagen. Sie starren sich alle an. Der Sohn fängt an, du darfst ruhig zwinkern. Aber es zeigt so ein bisschen, der Vater hat halt keinen Bock auf Technologie. Der ist halt so ein richtiger Handwerker und hat vorher im Wald in so einem Waldhaus gelebt und hat das für das Kind aufgegeben, um dann in die Stadt zu ziehen. Und das ist überhaupt nicht seine Welt. Und die Tochter, die ist halt total da drin oder die Kinder. Und das ist auch so ein bisschen der Kampf. Und gerne ist es ja so, dass dann am Ende so eine moralische Lehrstunde anfängt und erhobener Zeigefinger kommt. Und das habe ich das Gefühl, ist nicht der Fall. Also man kann sich selber einfach so eine Meinung bilden und es wird einem nicht an aufgedrückt. Das fand ich sehr gut.
Mhm. Ja. Von demselben Team, was auch hier Spider-Man Into the Spider-Verse gemacht hat.
Ja.
Genau.
Genau. Hast du den? Ja, ich habe den tatsächlich nicht gesehen. Nee, ich habe den nicht gesehen. Mhm. Wie war der?
War recht gut. Also sehr gute Animation, komplexes Thema und ich meine, wir haben ja schon so viele Spider-Man-Filme gesehen und er benutzt jetzt auch das, was in den Comics halt auch vorkommt, nämlich, dass es diese Multiverse-Spider-Mans gibt, aus jedem Universum eins und er spielt damit sehr gut, es ist witzig, es ist gut geschauspielert, also gute Voice-Casts und es sind so ein paar Motivationen, ein paar Storybögen, die mir ein bisschen zu platt waren, zu simpel irgendwie, aber alles im einen auf jeden Fall, würde ich sagen, Empfehlung.
Ja. Ja, ich bin gespannt, was du zu dem Film sagst. Ich werde dann nächste Woche nochmal mit dir ein bisschen hier mir anhören müssen, ob ich den vielleicht ein bisschen zu angepriesen habe.
Ah, jeder hat Recht auf seine eigene Meinung.
Ja. Ja, das waren die drei Filme, die wir jetzt hier. Und du hattest dann noch einen vierten Film, sagtest du?
Genau, ich habe noch, ich habe Home geguckt. Home ist ein schweizerisch-französischer Film von Ursula Meyer. Und dort geht's mit.
In der Originalsprache dann in Französisch?
Oder? Französisch, oui. Dort geht's um eine Familie, die ein bisschen von der Außenwelt.
Abgegrenzt?
Abgegrenzt von der Außenwelt, dankeschön. Das ist
ein schweres Wort.
Auf jeden Fall.
Weil man bei Grenze auch einfach nicht mehr so viel sagen möchte.
Ja, ne, lebe auch nicht mehr in der Nähe zu Holland. Und dort geht's um eine Familie, die gesagt, die abgegrenzt von der Außenwelt. In so ein schönes Haus an einer nicht fertiggestellten Autobahn lebt. Und die führen dort ihr harmonisches Leben bis zu dem Moment, wo die Autobahn fertiggestellt wird und nach mehr Autos dazwischen kommen. Und das Haus steht da direkt neben der Autobahn. Und so langsam werden die Leute alle verrückt. Das ist dieser, der stetige Lärm, der da auftaucht. Das ist der Dreck, der damit auftaucht. Das sind die Vibrationen, die in dem Haus mit auftauchen. Es ist alles wunderbar subtil gemacht. Das ist halt nicht wirklich, das könnte man natürlich eine super tolle, groteske Komödie machen. Es ist auch in einer gewissen Art und Weise witzig, aber es ist aber auch nicht übermäßig. Das ist halt alles ganz, ganz subtil, wie nach und nach die Leute alle da verrückt werden, die von der Familie. Fängt damit halt an, dass sie halt, also die überqueren immer die Straße, um dann halt in den Auto zu steigen zum Beispiel und dann in die Stadt zu fahren zum Einkaufen. Können natürlich nicht mehr irgendwann die Straße überqueren, weil da zu viele Autos sind. Oder können das nur nachts machen.
Ist darum, das denn wirklich eine Autobahn oder ist das eine Landstraße?
Es ist eine Autobahn. Es ist eine vierspurige Autobahn. Und wo erst irgendwie nur ein paar Autos fahren, ist dann irgendwann voll viele Autos und irgendwann auch Stau. Und es wird halt immer mehr.
Und ihr Auto parkt auf der anderen Seite der Autobahn?
Ja, also vorher konnte man noch drüber fahren, aber dann wurden natürlich die Leitplanken angesetzt und jetzt kann man nicht mehr über die Straße drüber fahren. Darum steht das Auto jetzt da.
Und bei Ihnen gibt es keine Straße zu Ihrem Haus?
Nein, genau. Es gibt nur so Rasen überall drumherum.
Oh, wow.
Und es wird dann immer alles abstruser. Dass die dann irgendwann kauft der Vater dann eine große Eistruhe, damit die halt ganz viel Essen einfrieren können, damit die nicht dauernd immer zu Einkaufen fahren müssen. Oder die Kinder müssen dann halt gehen morgens zur Schule und müssen natürlich aufpassen, nicht überfahren zu werden dabei. Und bevor es nämlich zurückkommt, müssen die aber noch auf der anderen Seite warten, weil da gerade so viele Autos sind. Und dann verbringen die ihren Tag über auf der anderen Seite. Die Mutter wirft ein bisschen das Essen rüber.
Also es ist so ein bisschen überzeichnete Dystopie.
Es
gibt ja keine Häuser, die einfach keine Anschlüsse haben, wo du nicht mit dem Auto hinkommst.
Nein, es geht natürlich darum, wie äußere Umstände natürlich dieses ganze Leben beendet. Und natürlich auch ganz klar eine Kritik an zu viele Autos in den Städten, weil auch Lärm und vor allem Dreck, diese eine Tochter davon ist so ein bisschen paranoid, aber die schreibt alles auf und sie analysiert dann das ganze Gemüse drumherum, dass dann überall Feinstaub dabei ist. Und dann läuft sie nachher nur noch in so Hazmat-Anzüge rum. Das wird alles voll abstrus irgendwann. Aber alles nie wirklich, also ich mag die Subtilität da drin. Okay, das ist halt nie so ganz, ich würde sagen, dass da ein paar, also manchmal in der Präsentation ist mir alles immer ein bisschen, also die Kameras sind immer zu nah, weil noch, also gerade am Anfang, noch haben sie ja die Freiheit, dann würde ich nicht so nah rangehen. Also jetzt sage ich jetzt hier unten, weil das halt immer so ein bisschen bedrückend wird.
Das ist ja eine berechtigte Kritik einfach am Regisseur. Sorry, das ist einfach schlecht.
Ist nicht schlecht, aber
also wenn ich immer ganz kurz bei der Besprechung, bei der Premierenbesprechung sitze in deinem Publikum, ganz kurze Frage. Wäre es nicht besser gewesen?
Ja, genau, es tut mir voll leid, vielleicht habe ich es auch nicht ganz verstanden. Aber es kam mir halt nur so vor, weil ich fand das schon am Anfang ein bisschen zu einengend, teilweise irgendwie. Hätte mir da noch ein bisschen mehr Freiheiten gewünscht und nachher, dass das alles ein bisschen eingeengt wird. So kam mir das halt vor.
Hätte man also besser machen können, ja?
Das ist eine berechtigte. Ist jetzt nur das, was mir jetzt so aufgefallen ist.
Verständlich, ja.
Vielleicht habe ich das auch nicht ganz verstanden, was die Regisseurin da wirklich mit sagen wollte. Aber auf jeden Fall, es ist. Die Hauptrolle wird gespielt von der immer fantastischen Isabelle Huppert. Darum habe ich es auch, glaube ich, geklickt, weil ich habe auf Mubi irgendwie einfach jetzt irgendwas wild gesucht und gedacht, da klicke ich jetzt drauf, da schaue ich mir an.
Apropos wild gesucht, ganz kurzer Einwand, es gibt bei Netflix jetzt die Shuffle-Taste.
Ja. Yeah. Ja, yeah, play something.
Genau.
Genau.
Schon ausprobiert?
Nein.
Also Freunde von mir haben das jetzt schon ausprobiert, sind sehr begeistert, was mich so ein bisschen an die Fernsehzeit wieder erinnert. Also die haben jetzt begriffen, dass die Leute heillos überfordert sind mit zu viel Angebot. Und gerne etwas vorgesetzt haben wollen. Und das ist ja genau das Konzept, weshalb Fernsehen immer noch sehr gut und auch immer funktionieren wird. Es wird immer mehr zu einem Nischenprodukt, aber es wird immer da sein, weil die Leute sich nicht immer dauerhaft damit auseinandersetzen wollen, was sie sich jetzt gucken. Das ist einfach sehr anstrengend. Das machen wir ja hier für euch.
Genau.
Ja,
wir sind der Anti-Algorithmus.
Wir sind der Anti-Algorithmus. Und das ist natürlich, das braucht eine gewisse Energie. Da muss man sich hinsetzen, muss sehr viel aussortieren. Man verbringt teilweise ganze Abende und liest sich in Filme rein, schaut sich Trailer an, ohne dann irgendwas zu gucken und geht so ein bisschen fertig ins Bett und denkt so, fuck, jetzt, ich wollte mich eigentlich nur entspannen. Und das hast du jetzt, wenn du diesen die Shuffle-Taste drückst und guckst dir einfach was an, ja.
Ich glaube, dass es auch so ein bisschen die Reaktion drauf ist, dass Netflix halt, also viele Leute fühlen sich auch, sie sagen halt, dass sie Netflix leer geguckt haben. Solche Sachen zum Beispiel, was natürlich nicht stimmt.
Natürlich nicht.
Aber man hat so ein bisschen das Gefühl und alles wirkt auch ein bisschen gleich, was ich gerade auch bei den von den Netflix gemachten Serien ich ja häufig so ein bisschen kritisiere, dass sie alle gleich aussehen. Das hat so diesen, alle diesen selben Look irgendwie.
Ja.
Darum wirkt das, glaube ich, auch so. Und Netflix hat auch nicht mehr, die haben, glaube ich, jetzt in diesem Quartal, glaube ich, in diesem Jahr nur 4 Millionen neue Abonnenten dazu gewonnen. Es wird teurer, die Konkurrenz wird größer. Und ich glaube, damit diese Play-Something-Taste ist zumindest auch mal wieder eine Sache, dass Leute auf einmal urplötzlich irgendwas Neues sehen, wo sie dann gehookt werden, basierend auf ihren bisherigen.
Was funktioniert? Ein Freund von mir, der hat das gedrückt und dann kam plötzlich die Schlange. Diese Serie über diesen Diamantenschmuggler in Thailand in den 70ern, 80ern, was so ein bisschen diese Backpacker-Szene in Thailand zeigt und, glaube ich, für viele Leute, die dort gereist sind, sehr interessant ist. Und er mit seiner Freundin geht halt hin und träufelt K.O.-Tropfen in die Drinks von Backpackern und raubt die dann aus und tötet die teilweise auch. Also ziemlich brutal und wird halt über Jahre hinweg gesucht. Unter anderem von so einem holländischen Botschafter, der sich das zur Aufgabe gemacht hat, da wirklich hinterzustehen. Und die Serie hat er unterm dann direkt durchgeschaut, durch die Taste. Also es hat auch was Gutes. Ja. Und auch hier das die Vorschläge von dir häufig, manchmal auch von mir, ja, dann ist man einfach so ein bisschen angehalten, was Gutes zu gucken. Das ist sehr schön, ja. Also man möchte etwas sehen und Home sieht man bei Mubi. Das ist eine Plattform, die man für 7 Euro, glaube ich, im Monat abonnieren kann.
Ja, ich glaube, 10 Euro sind es inzwischen. Oh, also Mubi hat so ein bisschen sein Konzept geändert. Das war mal
sehr arty.
Ist immer noch sehr arty.
Ja.
Also es ist halt alles ausgewähltes Cinema. Früher waren es aber 30 Filme. Jeden Tag ein neuer gekommen, jeden Tag einer gegangen. Inzwischen ist das ein bisschen erweitert. Du hast auch ein größeres Bibliothek, auf was du zugreifen kannst. Mit sehr viel natürlich. Mit so ungarischen Independent-Kino und aber auch mit amerikanischen Erstlingswerken von bekannten Regisseuren. Jetzt Oscar-Preisträgerin Chloe Zhao, deren erster Film ist, jetzt kannst du jetzt dort anschauen. Und natürlich dann auch solche Sachen wie jetzt diesen schweizer-frankischen Film Home.
Sehr gut. Also ich glaube, es gibt tatsächlich ein paar Plattformen. Ich habe jetzt auch gehört, es gibt von der Staatsbibliothek eine Plattform, wo man sich Filme anschauen. Letztes Mal hatte ich ja schon angesprochen, es gibt auch einzelne Produktionsfirmen, die jetzt hingegangen sind und eigene Plattformen. Salzberger heißt das, glaube ich. Das ist ein Independent-Label, die hier auch ihre eigenen Filme jetzt vertreiben. Die Leute sind sehr kreativ geworden, weil sie eben gesehen haben, dass mit den Kinos kann auch ein bisschen dauern. In Amerika geht es ja, also zumindest so wie ich das jetzt gehört habe, die New York Ballet Opera wird jetzt bald das erste Mal wieder starten und zwar zu 100% aufmachen. Das heißt, es wird wirklich ein vollbesetzter Saal.
Ja, also
wiedergeben.
Der Broadway soll auch wieder aufmachen.
Genau, das macht Hoffnung, dass das hier dann auch irgendwann wieder passiert. Wir sind ja schon auf einem sehr guten Weg, aber solange ihr noch eben zu Hause streamen wollt, dann haben wir hier super Tipps für euch.
Ja, und wenn Kinofilme wieder da sind, dann gibt es wieder Kinotipps.
Na, natürlich, dann machen wir es natürlich auch so. Ich fasse einfach nochmal zusammen. Wir haben bei Netflix einmal
You Were Never Really Here oder wie gesagt der deutsche Titel A Beautiful Day.
Bei Netflix dann auch The Mitchells vs. The Machines.
Genau, ebenso auch Und morgen die ganze Welt.
Die drei Filme gibt es bei Netflix derzeit zu sehen. Dann haben wir bei Mubi
Home.
Und das war es dann auch schon von uns.
Anscheinend. Die Sonne kommt wieder raus, es ist wieder heller.
Wahnsinn. Wahnsinn. Und wer noch was sehen will bei Sat.1, ich habe ja mit Ross Anthony jetzt gedreht und der moderiert jetzt ab Montag eine Sendung, die tatsächlich einfach nur daraus besteht, dass jemand einen Coin über so eine Rampe nach unten rollen lässt und die rollt dann über so ein Band, welches den Coin nach vorne treibt und dann gegen eines der Sieger- oder Verliererfelder am Ende dieser Bahn rollt und möglicherweise dann Geldgewinn abräumt. Das ist die Show, das ist eine Show aus England, da funktioniert sie und jetzt versuchen sie das auch hier mit Ross Anthony. Und ich muss sagen, faszinierend, was der Typ für eine Energie hat. Und extremer Sprücheklopper. Also ich habe echt schon mit vielen Leuten gedreht und ich glaube, dass ich tatsächlich das erste Mal so ein bisschen gemerkt habe, wow, jetzt muss ich richtig aufmerksam sein. Der Typ haut mir so viele Sprüche rein, aber ziemlich frech, ziemlich gemein, muss ich auch an dieser Stelle sagen. Mhm. Aber es war trotzdem sehr sympathisch. Zu sehen nächste Woche Dienstag.
Und wie viel Uhr?
Bei uns im Frühstücksfernsehen.
Ach so, bei euch im Frühstücksfernsehen. Ich dachte, wäre eine eigene Sendung. Eine große Samstagabendsendung.
Ja, genau, die ist um 18 Uhr, aber ich habe mit ihm einen kleinen Vorbericht gemacht.
Ah, okay.
Weil die haben zurzeit ein Wohnmobil. Und mit diesem Wohnmobil machen die ihre Promotour. Haben sie gestellt bekommen. Wenn man so ein Star ist, in Anführungsstrichen, dann braucht man keine eigenen Autos mehr kaufen, sondern kriegt das alles gesponsert. Und kann sich dann überlegen, ob man das dann irgendwann mal kauft, aber kriegt das erstmal für ein Jahr gestellt. Geil, oder?
Das ist wunderbar. Das ist quasi wie Profifußballer.
Genau. Und damit reisen die halt ein bisschen rum und da haben wir halt gedreht und das war halt schon ganz witzig. Immer so ein bisschen in diesem Wohnmobil. Und was ich halt völlig absurd fand, dieser Typ geht halt 4-mal in der Nacht auf Toilette. 4-mal in der Nacht pinkeln, finde ich schon krass.
Ihr habt aber auch sehr tief ins Gespräch gekommen.
Dann ja, wir sind sehr tief. Und er meinte halt auch, dass es nicht dann nur so ein bisschen pinkelt, sondern es ist ein richtiger Strahl. Niagara Falls.
Oh mein Gott.
Okay, so viel dazu. Das war's von uns, Podcast der Affen. Die ganzen Filme und Links findet ihr natürlich bei uns auch nochmal. Auf der Spotify-Seite haben wir einen Link zu der Box, zu der Letterbox hinterlegt oder auch bei uns auf dem Instagram-Kanal. Peace out.
Tschüssi.